damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg.
Wen haben wir heute denn im Gespräch?
Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es ist ein echter Ritter. Also zumindest schlüpft er in das Kostüm eines Ritters. Wir haben zu Gast Manfred Walter und er ist der Ritter Walther zu Baden. Das war ein Schlägler und dann sind wir natürlich schon ganz schnell bei Heimsheim. Wir werden die Geschichte der Schlägler ein wenig näher beleuchten. Ja, heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier zu Besuch, nämlich einen Herrn aus dem Mittelalter. Herzlich willkommen, Walther von Baden. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Ja, wer sind Sie denn? Sie sind aus der längst vergangenen Zeit zu uns gereist heute. Was stellen Sie da? Wer sind Sie?
Na, ich bin Walther von Baden. Ich wurde geboren im Jahr 1351 in Kork, nahe Kehl, an der sogenannten Langen Bruck. Das ganze Hanauerland war Territorium von den Herren Lichtenberg aus dem Elsass. Meine Eltern von adligem Stand aus Baden erzogen mich im christlichen Glauben und schickten mich im Alter von 8 Jahren in das Dorf Sundheim. Sundheim war zu dieser Zeit von den Herren Böcklingen von Böcklingsau zugesprochen. Dort erlernte ich das Handwerk des Schatzmeisters und wurde in der Kunst des Schwertkampfes eingewiesen. Nach bestandener Prüfung zum Knappen wurde ich von den Herren Lichtenberg zur weiteren Unterweisung im Reiten und im ritterlichen Gepflogenheiten weitergereicht zu den Markgrafen zu Baden. Nachdem ich den Ritterschlag von den Markgrafen zu Baden erhielt, gab es allerdings nichts mehr als mich im Hanauerland und so folgte ich im Jahr 1371 den spurenden fahrenden Rittern nach Württemberg. Es war für mich eine fatale Reise, da ich über viele Landesgrenzen reisen musste und mich jedes Mal ausweisen musste, wer war ich, wo will ich hin und was bin ich. Dort sagte man mir, herrschte der Graf von Württemberg, der dringend Ritter suchte, die gegen die rebellischen Ritterbünde kämpften, unter anderem. Leider kam es anders, als ich geplant hatte. In Heimsen machte ich Station.
Das ist Heimsheim?
Das
hat früher zum Landkreis Leonberg gehört.
Das hat früher zum Landkreis
gehört. Also zum Altkreis.
Genau, ja. Genau. Früher nannte man das auch Heim-Bodesheim zu König Ottos Zeiten. Und später dann Heimsen und jetzt Heimsheim. Bedingt durch den Streit zwischen den zusammengeschlossenen Ritterbünde und dem Grafen von Württemberg wurde ich unfreiwillig in die Kämpfe mit einbezogen. Nicht auf der Seite des Grafen, zu meinem Leid, sondern auf der Seite der sogenannten Martinsvögel. Ich denke, dazu werden wir nachher ein bisschen mehr sagen, was die Martinsvögel sind. Die zwangen mich mitzukämpfen oder in den nächsten Tagen nicht mehr zu erleben.
Diese Martinsvögel werden ja historisch häufig gleichgesetzt mit dem Schläglerbund, mit den Schläglern.
Ja, das ist nicht bewiesen, aber die Martinsvögel eigentlich, die kommen aus dem 1367, vermutet man, sind die gegründet worden, und zwar am Martinstag, am 11.11. Ist allerdings nicht belegt. Man kann also nicht sagen, dass das wirklich dann geboren wurde oder auch der Name, ob da nicht nachträglich von verschiedenen Schreiberlingen dazu interpretiert wurde.
Ziel dieser Martinsvögel bzw. Schlägler war ja, die Macht des württembergischen Grafen nicht allzu groß werden zu lassen bzw. ihn in seine Schranken zu weisen. Ist das richtig?
Es war zum Teil ist es richtig. Es war nicht nur der Graf, der einfach immer mehr Macht an sich binden wollte, sondern auch die größer werdenden Städte und die Klosters, die immer mehr Bereiche an sich zogen und dann den Ritter mehr oder weniger noch gesagt haben, du wirst beschnitten. Wobei man jetzt noch unterscheiden muss zwischen den Martinsvögeln, die 1367 vermutet man gegründet wurde, und den Schläglern. Weil die Martinsvögel wurden in den 80er Jahren im 14. Jahrhundert aufgelöst. Das heißt, die wurden per Dekret, mussten die sich stilllegen. Und die Schlägler, die hatten im Grunde genommen eigentlich ähnliches Ansinnen, weil auch für sie immer mehr Macht. Es kann natürlich sein, dass einige Martinsvögel zu den Schläglern übergewandert sind, was ich persönlich der Meinung bin, dass es so war und dass auch noch viel mehr dazugekommen sind zu den Schläglern.
Wer waren denn die Schlägler bzw. die Martinsvögel? Waren das Landadlige? Waren das kleine Barone?
Es waren mehr oder weniger Landadeln, die eigentlich Besitztümer hatten. Und wie gesagt, der Graf und die Städte, die haben halt immer mehr Platz gebraucht, immer mehr für sich vereinnahmt. Und da wollte man eigentlich dagegen angehen.
Es ging um Macht.
Es ging einfach nur um Macht letzten Endes, ja.
Aber der Graf war ja ohnehin der Landesherr.
Der Graf war ohnehin der Landesherr, weil es ist ja im Volksmund bei uns erzählt man, dass die Schlägler im Nachgang nach den Martinsvögeln eigentlich versucht haben, eventuell Heimsheim zur Landeshauptstadt zu machen, aber es ist eine, so wie es aussieht, misslungen. Und es waren auch die ganzen Machtverhältnisse waren damals so, dass die Ritter versucht haben, die Macht an sich zu reißen. Und wenn man es genau nimmt, waren die Martinsvögel oder die Schlägler im Grunde genommen eigentlich Raubritter. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, hat man eben zu der Zeit mitgenommen.
Also ein Schutzbund der Schurken.
Schutzbund der Schurken, ja, kann man, möchte ich so nicht unbedingt stehen lassen, weil das trifft mich persönlich dann. Weil wir haben, wo wir uns gegründet haben, die Schlägler haben auch gesagt, wir versuchen jetzt Heimsheim zur Landeshauptstadt zu machen. Wir sind immer noch dran.
Jetzt haben sie es aufgelöst. Ihr weltlicher Name ist Manfred Walter.
Manfred, genau.
Sie sind der Vorsitzende der Schlägler und das ist eine Gruppierung, im Prinzip ein Mittelalterverein in Heimsheim, genau, der die Geschichte lebendig hält.
Genau, wir sind ein Brauchtumsverein und zwar versuchen wir ein bisschen Brauchtum in die ganze Gesellschaft zu bringen, was in meinen Augen oder bei vielen Mitgliedern einfach heißt Zusammenhalt, gemeinsam mehr erarbeiten, gemeinsam eigentlich was erschaffen, was man erhalten möchte. Das sind Kulturen, das sind Tänze, das sind Bogenschieße, wie man es früher gemacht hat. Dann kämpfen wir auch mit Stöcken und das sind einfach so traditionelle Dinge, die wir versuchen auf die Reihe zu kriegen. Manchmal klappt's, manchmal klappt's auch nicht.
Und Sie haben regelrechte Rittergewände?
Wir haben Gewandungen, genau. Wir haben uns die allerersten Gewandungen, die haben wir im Jahre 1997 uns machen lassen. Da sind wir extra in den Osten unserer Republik gefahren, weil da hatten wir eine Schneiderin gefunden. Das war, muss ich dazu sagen, die Partnerstadt von unserer CDU in Heimsheim. Da hatten wir die Schneiderin, die original Stoffe herzaubern konnte, wie die Gewandung damals war. Das heißt, das ganze Gewebe war also nicht so fein und so strukturiert wie in der heutigen Zeit, sondern einfach wie es, man denkt, wie es damals war einfach. Ja.
Ich würde gerne nochmal auf die Gemeinde Heimsheim zurückkommen, auf die Stadt. Warum haben sich die Schlägler ausgerechnet in Heimsheim so gefunden und das quasi zu ihrer heimlichen Hauptstadt gemacht, denn man sagt ja heute noch Schläglerstadt Heimsheim.
Ja, weil die Schlägler, da müssen wir noch etwas weiter zurückgreifen, ins Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, 1250, da hat die Stadt, ich glaube 50 war es, die Stadt Heimsheim die Stadtrechte bekommen, weil die Stadt Heimsheim an einem Weg gelegen ist, der praktisch der alten Römerstraße mit entspricht. Und es war einfach ein zentraler Punkt. Es haben sich dort auch im Jahre 900 der Graf Otto, der König Otto mit seinem Sohn getroffen. Und ich denke, das waren damals schon Häuser, befestigte Häuser mit einer Mauer um das Ganze drumherum noch. Und dann auch Herbergen, die Schutz gesucht haben, also die mal Schutz geboten haben noch, gell?
Das heißt also, heute kennt man Heimsheim eigentlich von der Autobahnausfahrt oder aus den Verkehrsnachrichten, wenn mal wieder Stau
absolut,
ist.
Absolut.
Aber damals war das eine sehr, sehr bedeutende Siedlung hier in der Region.
Ja. Man vermutet, dass die Anfänge von Heimsheim, also Heim-Bodesheim, bereits 965 war die erste Erwähnung, wo sich der Otto mit seinem Sohn getroffen hat. Und wie gesagt, es muss damals schon eine Schutz- und Trutz- Einrichtung gegeben haben, vielleicht was auch ein größerer Ding, Bauernhof, der sich einfach eingefriedet hat, zum Übernachten, zum länger dort verweilen.
Und heute gibt es ja diese Wehranlage immer noch. Es gibt das Heimsheimer Schloss. Und
Das ist nicht das Heimsheimer Schloss, wo die Schlegler gehaust haben. Weil die Schlegler sind ja 1395 angegriffen worden, die sind ja verraten worden. Und dann hat ja der Graf Eberhard, der Milde, hat ja halb Heimsheim zerstört. Und das alte Schleglerschloss, das wurde zerstört. Die einzigsten Überrechte, was in Heimsheim noch gibt, das ist unser Vereinsheim. Wie schön. Freude, das sind zwei Kellerräume. In den Kellerräumen, da halten wir unsere Rittermäler ab. Da haben wir unser Vereinsleben, pflegen wir da drin. Und das neue Schloss, das jetzige Schloss, das sind die ältesten Fellhäuser, Fellbäume im Jahre 1413 erstellt worden. Also nee, nicht 1300, sondern 1400. Das hat man dann zurückdatieren können zu dem Jahr. Und 1415 wurde das angeblich auch fertig. Zunächst als Adelshaus und dann später im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert wurde das der sogenannte Fruchtkasten. Das heißt, dort hat man dann die ganzen Früchte, das, was die Bauern eingefahren haben, dort eingelagert.
Diese Schlacht hat ja auch Ludwig Uhland zu einem Werk inspiriert, ja, die drei Königen zu Heimsen.
Genau, ja.
Müssen Schüler jetzt in Heimsheim auswendig können?
Nein, die jetzigen Schüler nicht mehr. Die alten Schüler wie einige Vereinsmitglieder, die können das noch auswendig, die mussten das noch lernen. Zu Gottfried Haases Zeiten hat man das noch in der Schule gelernt. Er war Rektor und Lehrer bei uns in der Schule. Und er hat auch dafür gesorgt, dass der Schleglerkasten erhalten bleibt bis jetzt. Weil es gab im Jahre 56 oder nach dem Krieg, hat man nicht mehr gewusst, weil es war ja Landeseigentum, der Kasten, was macht man mit dem alten Ding da? Und meine Information war, dass man das abbricht. Thema war durch. Und da haben sich 3, 4, 5 Vereine in Heimsheim und der Herr Haaser zusammengetan, haben 56 dann den Verein Kuratorium Schleglerschloss gegründet und die haben das allererste saniert. Die haben 3 Jahre gebraucht, bis wieder die Vereine da drin tätig werden konnte, ihre Feste feiern, ihre Mitgliederversammlung, das, was man eigentlich so gebraucht hat.
Aus welchem Bereich kamen denn diese Schlegler? Wir sagten vorher, es war ein Schutzbund von Landadligen. Ja. Saßen die alle rund um Heimsheim herum oder waren das auch, kamen die auch von weiter her?
Das ist, sag mal, die ganzen Schlegler, die sich zusammen, also wenn man nach der Literatur auf Wikipedia oder sonst irgendwo geht, da waren Bunnenstein dabei, dann waren Sachsenheim dabei.
Bunnenstein ist bei Heilbronn.
Bei Heilbronn oben. Dann waren die Höfinger dabei, also in der Nähe von Leonberger. Dann waren von Berneck waren dabei, von Dobel waren dabei. Also es war schon, ich denke, es war schon ein größerer Bund, wie man eigentlich vermutet hat. Vor allen Dingen, was mich eigentlich zum Denken veranlasst hat, die Breite des Bundes. Und da denke ich, dass das einfach verschiedene Sektionen waren, die sich untereinander geeinigt haben, was tun wir. Was sonst noch in dem Bereich zu tun war, bleibt uns eigentlich bis jetzt mehr oder weniger unerschlossen. Man hat halt versucht, alles mitzunehmen, was auf der Straße so rumgefahren ist und vor allen Dingen, was im Grafen gehört hat. Ja? Dass man diesen, ja, mindert in seinem Reichtum oder in seinem Land und hat natürlich die Bauern, die letzten Endes auch dafür gesorgt haben, dass das Land lebt, die hat man dann mehr oder weniger ausgebeutet, indem man einfach das Zeug gestohlen hat.
Dann ist also das Schleglerschloss nicht eine zentrale Einrichtung der Schlegler, sondern der Sitz des Heimsheimer Landadels gewesen.
Und zwar in Heimsheim, denke ich, ist zur Berühmtheit gekommen, indem sich die sogenannten Könige in Heimsheim getroffen haben. Ja. Und auf, da sie sich getroffen haben, wie könnten wir jetzt den Württemberger niedermachen? Und der hat es halt im Vorfeld erfahren, die sind verraten worden. Und Heimsheim hat die Berühmtheit dann natürlich erlangt, dass der Württemberger dann mehr oder weniger Heimsheim halber zerstört hat und die Gefangennahme der Schlegler.
Das bedeutet aber auch, das war ja wahrscheinlich ein Vorteil der Schlegler, dass sie so dezentral übers ganze Land verteilt waren. Das heißt also, der Graf konnte die jetzt nicht aufspüren an einer Stelle und bekämpfen, sondern diese Taktik überall und nirgends zu sein, hat denen geholfen.
Das auf jeden Fall. Aber es war halt zentral, damit, dass man sich in Heimsheim trifft und berät über das, was tun wir in den nächsten Wochen, Monaten. War Heimsheim prädestiniert, gerade weil Heimsheim auch Stadtrechte hatte, gerade auch weil Heimsheim eine Stadtmauer hatte, weil es ja nicht unbedingt jetzt so war, dass man Heimsheim einnehmen kann, von jetzt auf nachher. Ja.
Woher kommt denn eigentlich dieser lustige Name Schlägler? Waren das alle Schlage draufs und vom Schlägel her oder?
Also manchmal denke ich, es waren Sauf- und Raufbolder, aber nichtsdestotrotz.
Hat aber nichts mit dem aktuellen Verein zu tun.
Nein, um Gottes Willen. Ganz widersprechen möchte ich auch nicht, aber ja. Nee, und zwar, es gab ja in den ganzen Ritterbünden, wusste man ja nicht, kann ich mit dem sprechen oder kann ich mit dem nicht sprechen? Ich brauche ja irgendwo ein Erkennungszeichen. Entweder, heute wird man Button dazu sagen, dass man irgendwas am Revier getragen hat. Und bei den Schläglern war es ein Schlägel, vermute man. Und zwar, manche sagen, es wäre ein 5 cm großer ungefähr Silberschlägel gewesen, und zwar der vordere Teil von einem Dreschflegel. Das war damals dann das Erkennungszeichen, oder wir stellen es jetzt als Erkennungszeichen dar, und du hast dann früher, wenn einer das Zeichen getragen hat und mit dem gespielt hat, hast du gewusst, okay, mit dem kann ich drüber sprechen.
War ja in jener Zeit recht gefährlich, wenn man mit dem Falschen ins Gespräch kam.
Absolut, sag mal, die Rechte damals, hatte ich sind sehr eingeschränkt gewesen. Gut, sagen wir, in der heutigen Zeit, da wird da mancher sagen, oh, es wäre nicht schlecht, wenn es sie wieder gäbe oder so, aber muss nicht sein.
Sie, gehen wir mal auf Ihren Verein, Sie pflegen ja dieses Brauchtum, haben Sie genau. Vorher gesagt, es ist ein Brauchtumsverein. Was machen Sie denn da alles? Wie lassen Sie die alten Regeln und die alten Hierarchien wieder auferstehen, füllen Sie die mit Leben? Was machen Sie?
Sag mal, als Verein, die alten Regeln und Hierarchien kann man in der heutigen Zeit nicht mehr verwirklichen. Das geht einfach nicht, weil die Leute das nicht mittragen würden. Das sind, ja, man prügelt sich nicht, man schlagt sich. Wir kämpfen mit Schwert und langen Messern. Wir schießen Bogen. Wir versuchen in mittelalterliche Tänze, die meistens aus dem Frankenreich kamen. Wir sind auch viel unterwegs. Mit zum Beispiel, letzter sind einige in Polen, in Grunwald. Dort haben die Deutschritter ihren Krieg verloren. Das heißt, die sind damals geschlagen worden. Das stellt man jetzt in Grunwald nach. Da sind wir 14 Tage zurzeit. Dann sind wir in Niederstotzingen auf dem Mittelalterlager. Dort versucht man auch, die einzelnen Kämpfe nachzustellen und nachzuvollziehen. Wie kann das damals gewesen sein? Mit unseren heutigen Mitteln ist es relativ einfach. Bloß wir wissen nicht, ob das tatsächlich so war, wie wir uns das vorstellen.
Na, die Zeitzeugen sind rar.
Die Zeitzeugen sind sehr, sehr rar. Was letzten Endes für den Verein eigentlich das oberste Priorität ist, einfach die Gemeinschaft hegen und pflegen. Gemeinsam mit vielen innerhalb von der Republik, also von Deutschland, gemeinsame Sache zu machen, sich Freunde zu treffen, dass man einfach das pflegt.
Wenn man auf Ihre Website geht, schlägler.de, da sieht man Sie auch in der Ritterrüstung beispielsweise. Aber was mir aufgefallen ist, Sie haben ja auch, Frauen haben Sie natürlich auch dabei, aber auch Kinder. Also ja. Sie haben alle Altersgruppen.
Alle Altersgruppen dabei.
Für die ganze Familie.
Genau, ja. Wir haben eine Jugendgruppe, die trainiert montags von 17 Uhr bis 18:30 Uhr, da mal wird Spiele mit den Kindern gemacht, da wird sie leicht an die Schwertkunst oder auch ans Fußballspielen, das gab's ja damals nicht rangeführt. Einfach dass man den Kindern zeigt, wie könnte es im Mittelalter gewesen sein. Wir kochen auch ab und zu mit den Kindern, die sind auch mit auf Lager und auf Lager wird ja am offenen Feuer gekocht. Und da zeigt man dann, wie schnibbelt man Obst, wie schnibbelt man Gemüse. Wie haben die damals versucht, Nudeln zu machen? Und die schnippeln mir alles von Hand. Da sind die Kinder beschäftigt und die sind vollauf begeistert. Die Jugendlichen im Nachgang, die trainieren dann mit dem Schwert, mit Schild oder mit Streithammer oder Streitaxt. Und, ja.
Das heißt, die Vereinsmitglieder erleben quasi diese Zeit des Schläglerbundes dann.
Man versucht die Richtung anzunehmen. Ja. Sag mal, wie ich vorhin gesagt habe, wir wissen jetzt nicht, wie es tatsächlich war. Und man versucht da ein bisschen an die ranzukommen, denen zu erklären und denen zu zeigen, wie es schwierig damals war. Wir haben auch mal versucht, mit den Kindern ein richtiges Mittelalterlager, dass du in den Wald gehst und guckst, wo du deine Beeren und dein Zeug sammeln kannst. Bloß bei unseren heutigen Wäldern ist es schwierig. Wir haben dann Gott sei Dank wilde Erdbeeren gefunden. Das war natürlich für die Kinder der absolute Renner.
Aber man ist trotzdem froh, wenn man in die Gegenwart zurückkehrt dann.
Ja, ja.
Noch eins zu Ihrem Verein. Sie engagieren sich auch sozial sehr.
Ja.
Das, glaube ich, ist auch wichtig für unsere Zuhörer zu wissen. Also wenn Sie haben zum Beispiel ein Rittermahl, das ist jetzt für dieses Jahr zwar ausgebucht, aber es gibt ja auch nächstes Jahr wieder.
Genau.
Kleiner Tipp, rechtzeitig nach einer Karte schauen. Aber da wird ja dann der Erlös tatsächlich gespendet.
Ja, genau. Und zwar nicht nur der Erlös von der Rittermahl. Das heißt, unser Rittermahl gestaltet sich so, dass wir die 40 Personen, die wir in unserem traditionellen Schläglerkeller dann bewirten, das ist ein 6-Gänge-Menü, und das sind Vorspeisen dabei, Hauptspeisen dabei, das ist dann entsprechend der Jahreszeit, ist das dann unterschiedlich. Dann haben wir entweder ein Barde dabei oder unsere eigenen Mitglieder, die Martinsvögel, die sorgen dann für Unterhaltung und Gesellschaft. Dann kommt auch das Gedicht vom Ludwig Uhland vor, die Königin zu Heimsen. Wir haben eine kleine Feuershow haben wir dabei. Es gibt auch dann im Freien, das heißt, wir gehen immer ins Freie dann bei der Feuershow, weil man zündet ja nicht unser Rathaus an, weil es steht genau drüber. Und dann gibt es einen Schnaps. Und danach kommt eigentlich das ganze Thema, wir verkaufen dann, oder das heißt, wir verkaufen nicht, wir haben dann Ablassbriefe. Im Mittelalter gab es ja zu der Zeit noch keine, später, und die haben halt jetzt ein bisschen übernommen für die Ablassbriefe. Ich habe dann auch Säckchen mit Gewürzen, mit Löwenzahn und so Zeug, also getrocknetes Material.
Kräuter,
genau, ja. Die geben wir dann die Mädels rum um die Tische, die verschenken wir gegen eine kleine Spende, wie die Ablassbriefe auch. Und das Geld kommt im Moment zurzeit zu 100% der Kinder- und Jugendhospiz in Leonberg zugute. Und da haben wir in den letzten Jahren sehr viel zusammenbekommen und das freut uns einfach. Aber nicht nur beim Rittermahl organisieren wir das Ganze, wir sammeln auch Schrott. Alles, was Metall als sich ansammelt.
Da müsst ihr aber aufpassen, dass nicht einer ihre Rüstungen dann mit
wir haben schon manche Ritter reingeschmissen, bloß da hätte sich dann gewehrt. Wir sammeln dann auch Schrott und zwar haben wir das vor 3 Jahren angefangen, haben inzwischen 25 Tonnen an Material zusammengetragen. Das ist so summa summarum so zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Mhm. Dieses Geld kommt auch komplett dorthin, wo es gebraucht wird, auch zum Kinder- und Jugendhospiz in Leonberg. Und da haben wir auch Gott sei Dank ganz viel Glück, dass die Container, die wir benötigen, kostenlos zur Verfügung gestellt werden, kostenlos abgeholt werden, kostenlos wieder gebracht werden.
Ich würde gerne nochmal auf das Rittermahl zurückkommen. Was erwartet denn die Besucher da? Sind sie da in der Speisenfolge und in der Zubereitung genauso authentisch, wie wenn sie in den Kampf ziehen?
Jein. Wir versuchen, aber der WKD hat da ein bisschen was dagegen. Früher hatten wir Holzteller, Holzgeschirr und so weiter. Ist uns abgesprochen worden, weil wir das nicht so entsprechend reinigen können. Ganz am Anfang fand ich die beste Lösung. Wir hatten einen Topf auf dem Tisch. Die Leute haben dann gefragt nach Besteck. Besteck? Jeder hat 3 Finger. Und man nimmt immer die rechte Hand, weil mit dem linken putzt man sich ja entsprechenden Stellen ab. Das hat dann der WKD, das heißt nicht der WKD, aber unsere Mädels haben da gesagt, ihr habt voll Teufel. Ja. Dann haben wir Bretter angeschafft, also alles, was Holz ist. Und das hat uns dann der WKD noch letzten Endes abgesprochen. Also wir kochen so, wie es der heutigen Richtlinien entspricht.
Aber was kochen Sie?
Aber was kommt in den Teller?
Wir haben zum Beispiel, als Vorspeise haben wir Schmalz. Als Vorspeise haben wir gesottene Milch. Also jetzt, man nennt es Frischcreme jetzt. Dann kommt eine Suppe, je nachdem, meistens dann püriert die Suppe noch, ob das je nachdem später ist, Blumenkohl oder Brokkoli oder sowas. Im Sommer natürlich frisches Gemüse dazu oder im Frühjahr. Dann haben wir als nächstes, haben wir dann eine Wurstplatte, kann es unter Umständen sein, oder entsprechend Käse, wie man es früher gemacht hat, also bröckelter Käse, als Vorspeise, frisch gebackenes Brot. Unser Bäcker hat leider zugemacht und er hat uns immer Brot gebacken, wie es früher war. Mhm. Und das haben die Leute auf gut Schwäbisch immer mal unverstanden eingestopft. Dann kommt das Hauptgericht, dann haben wir Hühnerfüße, dann haben wir einen Schweinebraten dazu, dann gibt es entsprechend der Jahreszeit Gemüse dazu und Spätzle oder Knödel. Knödel sind zwar ein bisschen später gekommen, aber ja, man muss einfach ein bisschen der heutigen Zeit die Auswahl treffen. Als Nachtisch gibt es dann irgendwie so Brotauflauf mit Früchten und so weiter und zum Schluss eine richtige Käseplatte und ganz zum Schluss kommt dann der große Schnaps.
Das klingt lecker. Also ja, wie schon gesagt, schauen Sie, dass Sie die Tickets sich früh sichern, weil ein halbes Jahr im Voraus spätestens ausverkauft ist. Also man muss eigentlich jetzt schon für 25 gucken, dass man...
Die Termine kommen jetzt nach den Sommerferien zum Eintragen und dann, ja.
Und dann erlebt man die Historie, dann tut man ein gutes Werk und man hat einen schönen Abend. Genau. Letzte Frage, wo trifft man Sie jetzt hier in der Gegend noch an? Sind Sie hier, treten Sie hier irgendwo auch in Aktion bei Mittelaltermärkten?
Hier in der Gegend leider nicht. Wir sind in Dobel.
Ja,
Schwarzwald. Sind wir im Schwarzwald, also Mitte August. Dann sind wir im Vorfeld, Anfang der Sommerferien, sind wir in Niederstotzingen. Da sind wir schon 22, 23 Jahre. Das war unser allererster Markt, wo wir eigentlich hingezogen sind. Das ist in meinen Augen noch einer derjenigen Märkte, wo der Kommerz relativ niedrig gehalten wird. Weil wir haben uns von vielen Märkten verabschiedet, weil es geht nur ums Geld. Und das ist nicht unsere Intention, dass wir da eigentlich viel Geld erwirtschaften oder dass wir andere das Geld in den Rachen schmeißen, wo wir andere mit versorgen können, die es viel wichtiger brauchen, nur wie wir noch. Dann sind wir, in Stettenfeld sind wir da noch und dann hat sich für uns eigentlich da das große, im Großen Ganzen erledigt. Also es sind 3 bis 4 Märkte pro Jahr, wo wir machen. Und dann haben wir unsere Rittermäler, dann haben wir nicht nur Rittermäler im Kasten, sondern wir haben auch sogenannte Tavernerabende. Da sind dann auch entsprechende Künstler dabei, wie Tentaus vom Eichberg oder...
Die Termine stehen alle auf der
Homepage.
Schlägler.de.
Genau.
Und Google. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, Manfred Walter, oder besser gesagt Walther von Baden. Es ist sehr schön, dass Sie als vielbeschäftigter Ritter heute die Zeit gefunden haben, unseren Hörern ein bisschen vom Mittelalter zu erzählen. Vielen Dank.
Nicht zu danken.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.